sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Hallo Alena.
Wie geht?
Ach, du ganz gut eigentlich. Und dir?
Mir geht auch gut. Ich bin on the road. Ich bin in Celle, Niedersachsen, ja. Und habe hier später eine Lesung und bin deswegen im Hotelzimmer. Und vorhin, als ich hier alles so aufgebaut habe, dachte ich kurz, wie schön das war. Letztes Mal waren wir in Stockholm und da hatten wir Arash, einen Tontechniker, der für uns alles so, der das ganze Setup gemacht hat. Und es war irgendwie sehr glamourös, fand ich. Jetzt, wo ich hier im Intercity Hotel mich selber irgendwie reinstöpseln musste, dachte ich, ach Mann, ey, kurz am Glamour genippt und jetzt wieder zurück ins Handgemachte.
Es gibt natürlich interessant, dass du dich ausgerechnet gegen das Handgemachte irgendwie so wehrst.
Ich wehre mich gar nicht. Ich fand es nur so toll, dass das irgendwie, dass wir uns dann nur so, weißt du, wie früher bei so Brigitte Modeproduktionen, wenn das mal so richtig berühmte Fotografinnen gemacht haben. Aha. Und dann kam dann immer so ein, einmal war ich dabei, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wer es war, aber einmal war ich dabei, da war ich vielleicht sogar noch Praktikantin, wo dann nur noch so ein Assistent kommt und der Meisterin oder dem Meister die aufgezogene Kamera so um den Hals legt und die musste dann nur noch abdrücken.
Okay.
Und so kam mir das vor, dass wir da einfach uns hingesetzt haben, rumgelabert haben. Arash, der kein Deutsch konnte, hat uns auch nicht zugehört. Das fand ich auch irgendwie ganz angenehm. Und irgendwie fand ich das perfekt.
Okay, also das heißt, es gibt natürlich jetzt dann zwei Möglichkeiten. Also die eine wäre irgendeine Art von institutioneller Anbindung zu suchen und zu finden,
nein,
um den
Podcast.
Also das heißt, den Podcast also irgendwie an ein Institut anzuschließen. Muss ja kein Goethe-Institut sein, es kann ja auch irgendwie ein Forschungsinstitut oder irgendeine Milliardärstiftung sein. Mhm. Oder man könnte natürlich doch nochmal überlegen, bin in letzter Zeit doch einige Male wieder gefragt worden von Leuten, weil, glaube ich, alle Leute irgendwie verzweifelt auf der Suche nach Geld sind und nach Einkunftsmöglichkeiten und auch schon da ja immer so ein bisschen so gucken, wo vielleicht irgendwie noch irgendwas geht. Und ich bin jetzt tatsächlich zwei oder dreimal wieder gefragt worden, warum es bei uns eigentlich, wie wir eigentlich unseren Podcast finanzieren und warum es bei uns keine Werbung gibt. Und das wäre natürlich schon noch mal eine Möglichkeit. Und da wollte ich dich mal fragen, was du von Folgendem hältst. Ich wollte dir tatsächlich gerne mal was vorspielen.
Ja.
Und ich hoffe, dass jetzt der Effekt eintritt, den ich mir hier verspreche. Ich spiele dir jetzt mal Folgendes vor. Hör dir das mal bitte kurz an.
Fußballfans in Deutschland, Zeit fürs Spiel.
You ready for this?
Du glaubst, du kennst das Ergebnis? Mit Tore, Tore, Tore von Bio.
Ich habe jetzt hier ausgemacht, bevor der... Konntest du es ganz gut verstehen?
Ja, ich habe nur Tore, Tore, Tore verstanden. Aber ich habe den... Der Vibe hat sich mir sofort erschlossen, ja.
Ach, tatsächlich, du hast es nicht verstanden? Dann spiele ich dir nochmal vor, weil das muss irgendwie schon sein, weil wenn man diesen Podcast, und ich sage auch gleich, um welchen Podcast es sich handelt, wenn man diesen Podcast, wo die Folgen alle ungefähr 20 bis 40 Minuten dauern und wo die Staffel 10 bis 15 Folgen oder so hat, wenn man den hört, dann kommt dieser Werbespot ungefähr dreimal pro Folge. Ich mache jetzt nochmal lauter.
Fußballfans in Deutschland, Zeit fürs Spiel.
You're ready for this?
Glaubst du, kennst das Ergebnis?
Also, und es handelt sich um den Podcast Who Shat on the Floor at My Wedding, der
den
irgendwie
liebe
so 2020, 2021 sehr berühmt war und den ich jetzt gerade erst höre, also wo es um die Hochzeit von zwei lesbischen Frauen in Amsterdam auf einem Boot geht und da hat jemand sich auf den Boden der Damentoilette gelöst, wie man in der Weidmannssprache sagt, Und diese beiden Frauen versuchten mit Hilfe einer Freundin, die währenddessen ihre Lizenz als Detektivin online erwirbt, herauszufinden, mit Hilfe von Zeugenbefragungen, ExpertInnen, Interviews und so weiter, wer das gewesen ist. Mhm. Und in diesen Podcast wird ständig diese Werbung eingeblendet. Mhm. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es keine Kulturform auf der ganzen Welt gibt, die so am Boden ist, wie deutschsprachige Werbung, die in Podcasts eingeblendet wird. Kannst du mir erklären, was die Vorstellung und das Denken und die Mechanik hinter einem auf diese dümmlich faschistoide Art vorgetragenen Werbespot für irgendeine Wettanbieterplattform und den Podcast ist? Was? Wie kommt es dazu? Warum machen Leute sowas und warum ist deutsche Werbung in Podcasts so unfassbar scheiße, Alena? Kannst du es mir erklären?
Ja, nee, ich kann es dir nicht erklären. Ich glaube, weil dafür sozusagen so überhaupt kein Geld aufgewendet
was?
Wird. Was? Oder es ist.
Ich denke, es gibt dafür Geld. Was?
Oder, das, ja, naja, aber die den produzieren, den Werbespot, die wenden kein Geld auf und zahlen wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viel. Was heißt denn
mal.
Ich?
Kann
keine
sich dieser
Ahnung.
Kollege bitte mal, ganz ehrlich, dieser Kollege, kann der sich bitte mal melden? Der wird doch irgendwie eine Ausbildung durchlaufen haben und wird doch auf irgendeine Art und Weise gut bezahlt werden dafür, dass er statt Deutschland, Deutschland sagt. Das muss doch irgendwie, das ist doch ein
ja.
Skill, den man erwirbt. Dafür
ja,
muss
aber
man
guck mal, es gibt doch nur zwei Möglichkeiten beim Werben. Entweder du hast halt einen richtig guten Einfall und bist richtig geckig und charmant, oder du gehst den Leuten richtig auf den Sack, so richtig hardcore auf den Sack, sodass sie dich hassen. Und das ist dann der Werbeeffekt. Aber eins von beiden, Punkten musst du halt treffen. Und es ist natürlich immer leichter, den Leuten richtig, richtig massiv auf den Sack zu gehen, so wie die Check24-Familie oder das Seitenbacher Müsli oder was weiß ich, als irgendwie einen charmanten Einfall zu haben, würde ich sagen.
Die Check24-Familie ist ja längst durch diese peinliche faschistoide Check24-Bro-Talkshow abgelöst worden. Und es trifft auch genau wieder, ja, okay, ich bin wirklich so wahnsinnig naiv. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, wir versuchen doch alle so ein bisschen das Unangenehme, was in der Welt ist, zu reduzieren und dass das so unsere gemeinsame Aufgabe eigentlich ist. Aber das ist dann unfassbar naiv. Da lachst du dich wirklich kaputt, oder?
Ja, und deswegen werden wir uns auch bis auf Weiteres keinen Tontechniker leisten oder ein Studio, weil dafür müssten wir Werbung akquirieren, diese Art. Und wer will denn sowas? Wir wollen das nicht. Oder willst du, außerdem hast du schon viel zu kontroverse Dinge gesagt in diesem Podcast.
Nein, überhaupt nicht, nie.
Keine faschistoide Firma in Deutschland möchte sich da dran hängen.
Ich werde mich aber ganz ehrlich von dieser Wettanbieterplattform nicht davon abhalten lassen, nach 4 Jahren als letzter Mensch auf der Welt doch noch herauszufinden, wer bei dieser Hochzeit auf den Boden gekackt hat. Ich kann aber gleichzeitig diesen Podcast den anderen 3 Leuten, die es noch nicht gehört haben, ey, wenn du das jetzt spoilerst, dann breche ich es echt sofort hier ab.
Nee, ich spoiler's nicht, keine Sorge.
Wow.
Ich spoil das nicht. Ich habe gerade
eine indirekte Spoilerung empfangen, glaube ich, durch deinen Vibe.
Nee, überhaupt nicht.
Ich kann aber auch niemandem guten Gewissens zum Beispiel empfehlen, und das ist da, genau, da trifft es dann, beißt sich die Katze in den Schwanz, diesen Podcast zu hören. Also Werbung macht Podcasts. Es hat sich ja irgendwie nie durchgesetzt, sowas über Lautsprecher in der S-Bahn oder U-Bahn zum Beispiel zu hören, sondern man hat halt Ohrhörer oder Kopfhörer. Und dann wird dir wirklich dieser Sound auf die Ohren gelegt und du hast echt das Gefühl, der dritte Weltkrieg bricht aus.
Ja, oder du möchtest halt einfach so ein bisschen wegdämmern dabei, also wie ja viele, die uns hören, einfach ein bisschen runterkommen und vielleicht einschlafen wollen.
Bei Who Shat on the Floor at My Wedding, da bin ich schon echt, da bin ich voll investiert.
Ja, okay, ja, kann ich verstehen. Ist ein super, super Podcast. Ist ein richtig guter Podcast.
Ein anderer total toller Podcast, auf den ich schon seit Monaten hinweisen will, weil ich ihn wirklich tatsächlich sehr interessant finde, ist der Podcast Literarisch Solidarisch, ein Podcast-Experiment von Dara Brexendorf, Hatice Akigös, Marlene Kotecki und Sarah Serbe. Ich weiß nicht, da gibt es zum Beispiel außerordentlich empfehlenswert die letzte Folge über Literaturagenturen. Es gibt auch eine Folge, die das streift und vorbehandelt. Man könnte es sich jetzt anhören, falls man sie noch nicht kennt, worüber wir die letzten beiden Male gesprochen haben, Geld. Und dann muss ich unbedingt noch mir den Podcast anhören mit dem Titel und dem Thema, wie gehen wir im Literaturbetrieb mit Neid um? Sehr interessant. Ja. Hörst du den manchmal, diesen Podcast?
Nee, habe ich bisher noch nicht gehört, aber möchte ich jetzt. Bitte tu ihn in die Shownotes, damit ich das nachholen kann.
Ich tue ihn in die Shownotes und mir tut es irgendwie leid, dass ich da nicht vorher schon drauf hingewiesen habe, weil ich schon vor Monaten diesen Podcast wahrgenommen habe. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich laufe seit einiger Zeit nicht auf allen Zylindern und da muss einfach jeder auch mit klarkommen irgendwie. Ich ja auch. Pass mal auf, also ich habe ein ganz großes Problem, Alena. Für mich ist zum Beispiel diese Werbung, die mir in den Podcast eingespielt wird, ist für mich echt so eine Art Endgegner. Und ich sehe, dass diese Werbung irgendwie so einen systemischen Grund hat und das ist für mich echt irgendwie, dem stehe ich total feindlich gegenüber. Ich fühle mich dadurch angegriffen, aber es ist für mich jetzt nicht so in einer Person oder in irgend sowas personifiziert. Und ich merke, dass ich auch beim Schreiben richtige, richtige Probleme damit habe, gute Antagonisten und AntagonistInnen, FeindInnen zu schreiben und zu beschreiben. Ich habe darüber nachgedacht. Ich finde, dass es das wirklich in meinen Büchern im Prinzip überhaupt nicht gibt. Ich habe das Gefühl, ich verschwende da eine große Ressource. Ich lasse ein Reservoir an Plot- und Figurenmöglichkeiten ungenutzt, während du das zum Beispiel sehr gut kannst. Und darum möchte ich dich bitten, mir in den nächsten 90 Minuten beizubringen, wie man eine gute Antagonistin schreibt.
Ja, okay, interessant. Ich hätte jetzt wahrscheinlich genau dasselbe gesagt wie du, nur nicht ganz so self-deprecating, weil du hast doch, in jedem deiner Bücher gibt es einen Antagonisten. Und der Antagonist ist ja auch nicht, muss ja auch nicht immer unbedingt ein Mensch sein. Es kann ja auch das System sein, die Natur. Was? Ja, natürlich.
Was? Nein.
Doch.
Okay, ja doch. Gut. Oder eine natürlich. Farbe oder einen Geschmack, eine Mahlzeit.
Nein, aber zum Beispiel in einem Abenteuerroman, es sind halt oftmals die äußeren Umstände, sind sozusagen das, was den Protagonisten daran hindert, sein Ziel zu erreichen oder sein Glück zu finden. Also zum Beispiel ein Blizzard oder eine einsame Insel, die sich, auf der man strandet oder so. Das kann ja auch ein Antagonist sein. Und du hast da zum Beispiel die Architektin, ist doch die Antagonistin deines Helden Otto in Die Architektin. Und die ist doch eine perfekte Antagonistin. Wieso empfindest du das als mangelhaft und wieso hast du das Gefühl, dass deine Bücher keine Antagonisten haben? Und in deinen Kriminalromanen, der Krimi lebt ja auch davon, dass es sozusagen einen Antagonisten gibt, der den Kommissar daran hindern möchte, seine Arbeit zu tun. Oder haben wir eine unterschiedliche Vorstellung davon, was ein Antagonist ist oder ein Feind?
Ich würde schon sagen, ja. Also weil tatsächlich, also wenn du jetzt zum Beispiel von der Architektin in dem Roman der Architektin sprichst, dann muss ich sagen, das ist ja gleichzeitig auch eine Protagonistin und es ist, glaube ich, es stellt sich nie so der Effekt ein und das meine ich, glaube ich, dass man also ich finde nicht, dass Otto wirklich richtig, er wird herausgefordert von der Architektin und er wird von ihr geprüft. Aber ich finde nicht, dass eine wirkliche, für den Leser, die Leserin mehr als intellektuell nacherfahrbare Bedrohung von der Architektin ausgeht. Und ehrlich gesagt, es ist tatsächlich auch so in meinen Kriminalromanen, dass es zwar extrem bedrohliche und auch teilweise leider gewalttätige Situationen gibt, dass aber es nicht durch die volle, also dass sich durch die Bücher eigentlich nicht eine oder zwei Personen ziehen. Klar, man kann irgendwie sagen, also jetzt in dem letzten Band zum Beispiel muss Adam Danowski, der Kommissar, sich so an seinem Vorgesetzten abarbeiten. Aber tatsächlich ist Adam Danowski zum Beispiel sein eigener Antagonist. Alles, was er getan hat und alles, was ihm jemals nicht gelungen ist, ist auf der Grundlage seiner Persönlichkeit und seiner moralisch-ethischen Entscheidung und seines praktischen Verhaltens entstanden.
Ja.
Während es bei dir, finde ich, bei dir ist es definitiv, finde ich, zum Beispiel so, dass der Hochstapler in Band 2, ich mag jetzt irgendwie gar nicht so genau sagen, ich habe mal Angst, so ein bisschen zu spoilern, aber das ist ja eine Person, die wirklich tatsächlich von der eine sich entfaltende Bedrohung und Gewalt ausgeht, die eigentlich alle Hauptfiguren, die einem als LeserIn sympathisch sind, irgendwie demütigt und beschädigt und wo am Ende es eine Art befreiendes oder befriedigendes Moment gibt, wo dieser Antagonist entweder besiegt wird oder wo es nicht mehr so wichtig ist, ihn zu besiegen, aber wo in der Erkenntnis darüber eine Befreiung und Erlösung steckt. Und ich würde, es hat mit Self-Deprecating nichts zu tun. Ich finde meine Texte ja trotzdem gut, aber ich habe halt das Gefühl, ich lasse mir da was entgehen. Ich finde nicht, dass es das bei mir gibt, ehrlich gesagt. Und ich frage mich so ein bisschen, warum. Ich glaube, ich weiß wirklich nicht so richtig, wie man das macht.
Finde ich interessant. Also ja, okay. Ich muss kurz drüber nachdenken, wie ich darauf antworten soll.
Das ist ja kein Problem.
Aber
ich meine, du hast halt auch bei es ist tatsächlich so, dass in junge Frau am Fenster stehend abendlich blaues Kleid der Professor von Hannah ein wirklicher, ernstzunehmender Antagonist ist, weil sie diese Person und die Rolle, die er in ihrem Leben spielt, überwinden muss. Und zwar nicht nur, ich glaube.
Da ist sie ja auch ihre. Eigentlich steht sie sich ja selber im Weg. Der Typ ist ja eine totale Wurst. Und so ist es ja bei dem Hochstapler im zweiten Buch auch. Das sind ja alles so Scheinriesen. Also natürlich liegt der eigentliche Feind immer in den Figuren.
Aber ist das nicht total blöd? Warum machen wir das dann, wenn du das auch so machst? Warum? Ich habe jetzt wirklich ein paar Mal Bücher gelesen, die richtig, richtig gute AntagonistInnen hatten. Und ich habe
was echt fandst du an denen gut? An den AntagonistInnen?
Ich habe aus der von Magda Birkmann und Nicole Seifert herausgegebenen Reihe Rororo Entdeckung ein Buch gelesen. Und auch mit Nicole Seifert, die es herausgegeben hat, darüber sprechen können. Das ist ein Buch von der amerikanischen Autorin Laurie Colvin und es heißt Familienglück. Und das ist so eine Ehegeschichte. Es handelt aber letztendlich von einer verheirateten Frau mit Kindern in einer etwas ereignislosen, wohlhabenden Ehe, in der sie nicht so richtig von ihrem Mann gesehen, aber jetzt auch nicht schlecht, sondern im Zweifelsfall eher gut behandelt wird. Und das hat sehr viel so mit, sie kommt selber aus so einer großen, wohlhabenden, sehr familiensinnigen Familie, wo sie auch in der Familie so eine bestimmte Rolle hat. Also sie hat zwei Geschwister und sie muss sich aber irgendwie immer um alles kümmern. Und ihre Mutter macht irgendwie jedes zweite Wochenende oder ich weiß nicht, irgendwie so ein großes Frühstück. Die wohnen alle auch so in der Nähe voneinander in New York in den 80er Jahren. Und die Mutter erwartet dann auch immer automatisch, dass die Tochter, die Hauptprotagonistin, ihr halt irgendwie hilft. Und im Laufe der Zeit, also bei den Frühstücksvorbereitungen, es gibt ganz viel in dem Roman, dreht sich halt so darum, so den Alltag zu organisieren, Lebenslogistik und dann eben auch so Familienlogistik und so weiter. Und diese Mutter wird halt immer mehr zu so einer wirklich richtig formidablen und beeindruckenden Antagonistin, weil die Mutter das personifizierte Böse ist oder so wie im Psychothriller, sondern schon, weil die Mutter die negativen Kräfte wie in Strukturen gefangen sein, in Traditionen gefangen sein, den äußeren Schein wahren zu wollen, Perfektionismus, also lauter so Dinge, die nicht von innen, sondern schon auch von außen kommen. Aber das verkörpert die Mutter so perfekt, dass du beim Lesen immer schon, wenn die Mutter anrufst, du weißt genau, die haben eigentlich ein gutes Verhältnis, aber man fängt so richtig über die 300 Seiten an, selber zu denken, oh Gott, jetzt ruft die Mutter wieder an, jetzt will die Mutter wieder was von ihr. Und du merkst so richtig, die Frau hat dann eine Affäre und eigentlich ist die Handlung des Buches, wie sie jetzt mit dieser Affäre umgeht und wie sie das alles, wie sie sich entscheidet und so weiter oder auch nicht. Aber du merkst eigentlich, ihr Hauptfeind und die Person, wirklich die Person, die sie überwinden muss, das ist einfach in dieser Mutter nochmal sehr viel mehr verkörpert. Und irgendwie, die Mutter ist keine Scheinriesin, sondern die Mutter ist wahnsinnig stark. Weil auch wenn die Tochter sich dann so wehrt und sagt, das mache ich jetzt nicht, dann reagiert die Mutter auf so eine ganz geschickt beschriebene Art und Weise mit Liebesentzug, mit passiv-aggressiven Haltungen und Aktionen, die man dann selber auch so gut kennt. Und ich habe dann so gedacht, boah, das ist so stark. Das gibt diesem Buch so eine wichtige, bedrohliche und düstere Komponente, die aber eben in sowas Alltäglichem wie Telefonaten mit der Mutter, die was von einem will, ich fand das total super und habe dann so gedacht, so entschieden habe ich das nie so richtig durchkomponiert.
Komisch, weil eigentlich macht das ja am meisten Spaß, würde ich sagen. Also mir haben diese Figuren, die du jetzt als meine Antagonisten quasi identifiziert hast, mir haben die ehrlich gesagt am allermeisten Spaß gemacht.
Ja, aber wenn du sie jetzt selber so als Scheinriesen bezeichnest, dann kann ich dir nicht so ganz widersprechen. Und ich frage mich, müssen denn AntagonistInnen immer Scheinriesen sein, weil tatsächlich sind natürlich...
Nein, natürlich nicht.
Ja, aber wir schreiben ja offenbar irgendwie immer Scheinriesen. Warum schreiben wir dann immer Scheinriesen?
Nö, diese beiden Figuren, die du in meinen Büchern als Antagonisten siehst, die sind so ein bisschen Scheinriesen, aber zum Beispiel die Architektin ist ja keine Scheinriesin. Die ist ja sozusagen die ist ja eigentlich die Königin, die so über allem schwebt. Die ganzen anderen Bösewichter in die Architektin, also diese ganzen Männer, die noch versuchen, was vom Kuchen abzukriegen und die ja auch durchaus Kräfte aufwenden, um Otto daran zu hindern, diese Geschichte weiter zu verfolgen, das sind Scheinriesen, weil das sind ja in Wahrheit total arme Würste.
Ja, aber...
Aber nicht jeder Antagonist muss ein Scheinriese sein. Der muss schon, die müssen schon würdig sein, finde ich. Die müssen schon quasi eine würdige Bedrohung für den Protagonisten darstellen. Oder zumindest lange den Anschein haben, als wären sie eine.
Interessant. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass ich daran scheitere. Und ich finde auch tatsächlich, dass die Architektin keine wirkliche Antagonistin ist, weil sie letztendlich, also ich finde, es ist komplizierter, was ich da mache, und ich finde, dass ich vielleicht mir selbst und möglicherweise dadurch auch den LeserInnen das Leben dadurch schwer mache, weil die Architektin ja eigentlich nur Otto sozusagen einen anderen Lebensentwurf anbietet als der, den wir als LeserInnen vielleicht für Otto gut finden. Es geht aber jetzt nicht im eigentlichen Sinne wirklich eine... Ich finde nicht, dass von ihr wirklich eine Bedrohung, sondern sie eröffnet eher so ein moralisches, wenn man so will, oder ethisches Dilemma. Aber vielleicht stimmt es, aber ich habe darüber, es ist jetzt uninteressant für alle, die keine Zeitmaschine haben und das Buch nicht lesen können. In dem Buch, an dem ich gerade arbeite, ich habe dann auch gedacht, Alter, es ist wirklich verblüffend. Das Buch ist fertig, also die erste Manuskriptversion. Es wird jetzt noch einiges ergänzen müssen, aber jetzt auch nicht irgendwie 50% oder so. Und es gibt im Grunde genommen, die Hauptfigur hat wieder keine Gegenspielerin als sich selbst.
Naja,
beziehungsweise es gibt so eine Person in der Vergangenheit, wo man dann aber auch denken muss, ja, aber ich schreibe ja hier keine, das ist ja kein Therapieprotokoll, sondern es ist ja ein Roman. Warum habe ich dann diese Figur, die eigentlich möglicherweise ihre Gegenspielerin sein könnte, warum habe ich die jetzt in der Vergangenheit gelassen? Irgendwie habe ich, glaube ich, Angst vor diesem, vor diesem Melodrama und ich habe bisher keinen Weg gefunden, das wirklich so zu beschreiben, wie zum Beispiel in so einer Form wie Mutter ruft an und will was von einem, was ja im Grunde, wenn man mal ganz ehrlich ist, also außer jetzt in unseren Familien, schon so eine ganz elementare Bedrohungssituation
ist. Ja, natürlich. Aber sozusagen, aber auch da ist die Mutter ja, da steckt der eigentliche Feind ja auch in dir selber, oder? Oder im Protagonisten selber.
Also die Mutter bei Laurie Colvin ist eine richtig starke Egoistin und dadurch ist sie, das ist schon nochmal super, weil du halt, wie gesagt, weil du merkst halt, das ist dann auch nicht so einfach, sondern es ist dann wirklich so, wenn man eine gute Protagonistin, da reicht dann halt auch nicht die eine Konfrontation und dann ist der Scheinriese, die Scheinriesin entlarvt, sondern da wehrt man sich und wie im Spinnennetz fängt man halt an, noch mehr drin zu kleben. Weil einem dann wiederum zum Vorwurf gemacht wird, dass man anfängt, sich zu wehren und dass man so emotional ist und was denn mit einem los ist und so. Oh!
Ja, vielleicht sind die besten Antagonisten die, die man halt auch ein kleines bisschen lieben muss, weil einem irgendwie nichts anderes übrig bleibt.
Interessant. Aber muss man.
Das ist ja vielleicht im wahren Leben auch so. Ich finde ja, es gibt ja so Leute, die einem total auf die man eigentlich nicht mag und die einem total auf die Nerven gehen. Und man könnte noch nicht mal wirklich genau sagen, woran es liegt, weil eigentlich sind die ganze Zeit total nett.
Ja.
Aber es macht einen irgendwie wahnsinnig und man mag die trotzdem nicht. Hm. Hattest du Fleabag gesehen, zufällig?
Ja.
Da gibt es doch auch die Stiefmutter sozusagen, die von Olivia Colman gespielt wird. Und die finde ich auch einfach eine wahnsinnig gute Antagonistin, weil die vordergründig ja überhaupt nichts falsch macht. Aber es ist vollkommen klar, warum die einfach eine richtig klare Feindin ist, die überwunden werden muss als neue Frau von diesem schluffigen Vater, der sich ihr quasi so total unterordnet. Und
Interessant. Da hatte ich wirklich, da war eher der Vater für mich dann die Hassfigur. Also
Ja, weil er dem nichts entgegensetzt. Aber sozusagen diese Figur als Antagonistin fand ich total lustig. Es hat mir irgendwie Spaß gemacht, mir das anzugucken. Aber ich liebe auch Olivia Colman. Insofern war das auch leicht.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch genau das, was ich meine. Mir geht es nicht so um lustig und schön anzugucken, sondern ich habe das Gefühl, ich suche in meinen Texten existenzielle Bedrohungen der Figuren eher irgendwie herbeizuargumentieren. Oder so durch die Umstände zu beschreiben, aber ich kann das schlecht an Figuren festmachen. Und klar, du hast total recht, also der Antagonist kann auch das Wetter sein. Oder es ist durchaus so, dass auch mal, ich habe fantastische Texte gelesen, wo der Antagonist eine Mahlzeit oder so ist. Aber ich glaube, ich frage mich, ob ich nicht tatsächlich irgendwas ungenutzt da liegen lasse, was man eigentlich gut machen könnte, aber wo ich zum Beispiel tatsächlich gar nicht richtig weiß, wie das geht und wie ich das hinkriegen soll.
Aber vielleicht ist das die wahre Kunst, das ohne äußeren Faktor zu schaffen, einen Konflikt zu beschreiben, der eben nicht von außen kommt, sondern der vor allem in einem selber stattfindet. Das ist doch eigentlich total gut. Ich weiß gar nicht, warum du das so als Mangel begreifst. Das meinte ich vorhin mit Self-Deprecating. Vielleicht ist es ja überhaupt kein Mangel. Vielleicht ist das einfach dein Style.
Ja, ich finde es, also wie gesagt, ich glaube, dass es halt gut ist, wenn man sozusagen alles nutzt. Und ich habe das Gefühl, ich nutze es nicht. Und ich finde halt auch, also tatsächlich bei Fleabag, also die Olivia Colman-Figur, die ist dann schwierig und nervig und vielleicht auch auf eine Art bedrohlich, weil sie so distanzlos und so fordernd und auch gleichzeitig so verletzend ist, wenn halt Fleabag und die Schwester in ihrer Nähe sind. Mhm. Aber eigentlich spielt die in deren Leben keine große Rolle. Und ich glaube, das ist ja nicht ohne Grund. Ich meine, es gibt halt total tolle Erzählungen wie Der Graf von Monte Cristo, wo es wirklich nur die ganze Zeit darum geht, dass eine Person, unser Protagonist, sich an einer anderen, in dem Fall sind es ein paar mehr, an Leuten rächen will, die seine Feinde sind. Und es ist einfach, ich glaube, dass man also ich lese gerne Sachen, das ist, glaube ich, mein Ding. Ich lese gerne Sachen, wo es gute Feinde, Feindinnen gibt, aber ich mache das irgendwie nicht und ich frage mich so ein bisschen, warum ich es nicht mache und warum immer die Leute dann auch, man mag die dann halt irgendwie alle. Ich würde aber auch gerne mal, ich glaube, es ist schon auch interessant, ich glaube, es ist auch gut, sich einfach einzugestehen, dass es Menschen gibt, die man nicht, an denen auch irgendwie eigentlich praktisch nichts Liebenswertes mehr ist. Das kann ich nicht. Ich finde es doof.
Ja, ich finde es interessant, weil du doch eigentlich, du magst doch eigentlich Feinde. Du willst doch auch immer deine imaginären Feinde knechten beim Schreiben und so.
Ich habe keinen imaginären, ich habe vier ganz konkrete Feinde.
Okay, sag mal.
Ach, schneid es mal lieber raus.
Ja, hätte ich eh gemacht. Aber
also ich habe wirklich, ich habe ganz konkrete, es gibt ganz konkrete Leute. Und das Interessante ist ja, vielleicht kommen wir da der Sache auf die Spur. Mir hat ja mal eine Trainerin gesagt, bei so einem schrecklichen Personalgesprächstraining, dass man bei Leuten, an denen einen irgendwas wahnsinnig stört, dass man, also die man sozusagen nicht mag, beziehungsweise wenn es immer schlimmer wird mit dem nicht mögen, die man als seine FeindInnen betrachtet, dass man sich dann überlegen soll, wie diese Eigenschaft, die man an den Leuten so nervig findet, wie man die positiv beschreiben könnte. Und ganz oft ist es dann ein eigenes Defizit, was man hat. Also wenn ich zum Beispiel jemanden als sehr penetrant empfinde, dann ist es aber vielleicht eine Person, die man einfach als sehr ausdrucksstark, als sehr präsent, als sehr selbstbewusst vielleicht sogar bezeichnen könnte. Und möglicherweise sind es dann Defizite. Und wenn die bei jemand anderem überdurchschnittlich stark ausgeprägt sind, empfinde ich die als grotesk und gegen mich gerichtet. Und dann wird es mein Feind. Mhm. Im Grunde genommen kann man damit aber halt jede Art von AntagonistInnen kaputt reden, weil man dann einfach so immer so nah an sich selber rankommt. Kann man es nicht auch einmal irgendwie nach außen verlagern und wirklich so richtig so eine Feindesfigur in einem Buch beschreiben?
Ja, aber ich glaube, das wird halt platt, wenn du halt eine Figur beschreibst, die einfach, deren einziger Daseinszweck in deiner Geschichte ist, dem Helden das Leben schwer zu machen, ist es vielleicht ein bisschen wenig. Ich finde, die muss schon eine eigene Agenda haben, die nicht nur daraus besteht, den Protagonisten zu besiegen. Oder
absolut,
zu quälen.
Absolut,
muss eine eigene Agenda haben und ich finde, die muss auch liebenswerte Eigenschaften haben, beziehungsweise die muss Eigenschaften haben, mit denen man sich identifizieren kann. Das finde ich schon. Sonst wird's ein bisschen, es sei denn, man schreibt einen Roman über ein Zauberinternat oder so, dann muss man vielleicht einfach so einen richtig durch und durch bösen Bösewicht irgendwie haben. Aber ich glaube, in unseren Romanen, so jemand, der einfach nur evil ist, niemand ist einfach nur evil.
Ja, das meine ich auch nicht. Also diese, das, ja, ich glaube auch, dass das, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber diese Mutter in diesem Buch von Laurie Colvin, die ist halt auch nicht böse. Und die, ich kann aber anerkennen, dass die natürlich aus ihrer Sicht sich A, daran gewöhnt hat, es B, sich einfach machen will, es C, doch nur gut meint. Mhm. Und trotzdem kann ich diese Frau abgrundtief ablehnen als Leser. Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Lesererlebnis.
Ja, aber wenn man dann vielleicht einfach eine Figur schafft, die in deinem Protagonisten sozusagen dessen schlechteste Seiten zum Klingen bringen.
Ja, das ist interessant. Ja.
Also wenn es bei Hannah der Professor ist, dann ist es halt Hannas Bedürftigkeit und ihre Orientierungslosigkeit und ihre Faulheit hinzugucken, was ihr eigentliches Bedürfnis ist. So.
Ja.
Und das ist das, was er halt bedient.
Ja, das stimmt. Also das ist, das würde ich bei Adam Danowski auch sagen, dass eigentlich seine Probleme immer dadurch entstehen, dass bestimmte Leute, und zwar gar nicht unbedingt die Kriminellen, sondern seine Vorgesetzten, in ihm immer die schlechtesten Seiten zum Vorschein bringen.
Und, ja, und das ist doch im echten Leben auch so, oder?
Ja, aber wir schreiben ja nicht mit, also ich schreibe ja nicht mit Realismus, Anspruch und eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht mal unbedingt mit psychologischem Realismusanspruch, sondern ich will ja verdichten und zuspitzen.
Ja, alter Künstler, du. Wahnsinn.
Okay, worüber wolltest du denn eigentlich reden heute?
Na, über Feinde. Ich wollte über Feinde mit dir sprechen.
Was wäre denn jetzt, wenn ich nichts gesagt hätte, was wäre denn jetzt dein Anfang sozusagen gewesen? Wenn ich das dem Ganzen nicht so eine Situation vorgegeben hätte von, ich glaube, ich kann das nicht, aber ich glaube, du kannst das. Ich glaube, bei mir gibt es das nicht. Bei dir gibt es das.
Ja, ich hätte dich gefragt, ob du Feinde magst, ob dir das Spaß macht, Antagonisten zu schreiben. Nicht ahnend, dass du jetzt hier behauptest, du würdest nie welche schreiben, was ich nach wie vor irgendwie für Quatsch halte. Weil ich muss sagen, dass mir diese Figuren eigentlich immer am meisten Spaß machen. Das sind ja auf eine Art immer Nebenfiguren und die schreibe ich eher am liebsten. Und gerade diejenigen, die Hauptfigur in Schwierigkeiten bringen und einfach mehr dunkle Anteile haben, die finde ich, die machen mir am meisten Freude. Und die habe ich am Ende auch am liebsten irgendwie.
Ja, es geht mir auch so. Aber dann sind es halt irgendwann auch, also ich neige dann auch dazu, wie zum Beispiel Adam Danowskis altem Vorgesetzten Knut Behling oder in Treue Seelen dem Ehemann von Marion in die Hauptfigur sich verliebt. Ich neige dann halt auch dazu, diesen Leuten, weil ich halt sie mag und weil ich es mag, über sie zu schreiben, auch wenn sie anderen das Leben zur Hölle oder unschön machen oder in anderen die schlechtesten Seiten rausbringen. Ich mag dann so gerne über diese Leute schreiben, bis sie halt auch den LeserInnen so sehr ans Herz wachsen, dass sie halt einfach keine Antagonistinnen mehr sind.
Doch, aber das hat doch nichts damit zu tun, ob man die als LeserInnen mag, ob das jetzt Antagonisten sind. Das ist doch einfach nur ihre Rolle in der Geschichte und das ist doch total in Ordnung, wenn man die trotzdem hinterher lieb hat oder wenn die am Ende doch, also zum Beispiel Jörg Sudmann in Junge Frau, das ist ja auch erstmal eine Art von Antagonist und der kriegt halt später noch die Kurve und wird dann doch noch irgendwie vielleicht sowas wie ein Freund sogar für Hannah.
Ich finde, das ist zum Beispiel ein richtiges Fuckface und ganz ehrlich, ich habe das Buch jetzt seit 3 Jahren nicht mehr gelesen und das habe ich vergessen, dass er die Kurve kriegt. Also Sudmann ist für mich wirklich ein richtiger Penner.
Er ist er ja auch. Jetzt
als, ja, genau. Aber nö, das habe ich vergessen und hätte es auch aus meiner Sicht, weil ich mich jetzt da auch nicht mehr dran erinnern kann, nicht mehr gebraucht, dass er die Kurve kriegt.
Entschuldigung, tut mir leid, dass ich dir jetzt nochmal kaputt gemacht habe.
Ich hätte
ich fand's echt wichtig, dass der noch so einen kleinen Redemption-Arc bekommt und dass er sozusagen an einer Stelle, wo er sich auch anders hätte entscheiden können, sich richtig entscheidet und damit seine Fuckfäßigkeit von vorher nicht ungeschehen macht, aber als Figur einfach nicht nur hassenswert ist.
Ja, ich glaube, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich zurzeit irgendwie mental so ein bisschen erschöpft bin und mich nicht mehr richtig spüre. Ich möchte, glaube ich, im Moment Antagonismus ohne Versöhnung.
Ja, mach, ey. Aber dann mach doch. Mach.
Und das ist wirklich an diesem Buch, also ich weiß gar nicht so genau, wie gut ich dieses Buch von Laurie Corwin fand, aber das ist das Tolle, finde ich, an dieser Buchreihe mit wiederentdeckten Autorinnen, Entdeckung, dass die Bücher einfach wahnsinnig, die sind wirklich interessant. Und dieses Buch, also nicht nur endet die Suche nach Lebenslust und Erfüllung der Protagonistin auf eher überraschende und unerwartete Art und Weise, aber auch die Art und Weise, wie sie dann irgendwann einfach zu ihrer Mutter sagt, weißt du was, und jetzt sage ich es dir zum dritten oder vierten Mal, es reicht mir jetzt einfach mit dem Scheiß und ich mache das nicht mehr. Und das führt in dem Buch aber nicht dazu, ich spoilere das jetzt einfach, ist mir wirklich völlig egal, das Buch ist 1982 erschienen. Es führt halt einfach dazu, dass die Mutter dann, dass es nicht irgendwie so einen Moment gibt, so, oh, ja, Mutter sein ist auch nicht einfach und ja, ich verstehe alles, nur in gut geschrieben, weil es halt eine super Autorin ist, sondern die Mutter ist einfach den Rest des Buches total beleidigt.
Mm, okay.
Und wir müssen es als Leser aushalten, weil die Protagonistin es auch aushalten kann. Und ich glaube, ich möchte mehr sowas machen. Ich glaube, ich möchte mehr sowas machen.
Ich möchte dich sehr herzlich darin bestärken. Mach das. Hast du heute jetzt hier in dieser Podcast-Folge deinen, also von ich schreibe immer irgendwie keine Antagonisten hin zu ich will mal ein richtiges Fuckface schreiben gefunden? Kann es sein?
Ja, wobei es wird genau das passieren, was du halt auch gesagt hast und was ich natürlich auch so gut kenne. Ich werde dann mich jetzt zum Beispiel der einen Figur in dem Disco-Roman nochmal genauer widmen, die aber natürlich sowieso schon die ganze Zeit, bisher reden immer alle nur über die. Und die ist nicht so wirklich richtig aktiv, aber mir ist tatsächlich beim Erzählen klar geworden, dass es eigentlich natürlich irgendwie die interessanteste Figur ist und dass ich eigentlich noch mehr über die schreiben muss und dass sie dann natürlich auch wieder viel netter wird und dass man dann natürlich auch wieder denkt, oh, so eine liebe ich glaube,
vielleicht muss ich ja nicht netter werden, vielleicht muss ich ja nur nachvollziehbarer werden, aber das ist ja nicht das Schlechteste. Guck mal, und als du die Architektin geschrieben hast, ja, hast du doch total auch am Anfang irgendwie viel, hast du sie überhaupt nicht so ins Zentrum gestellt. Und jetzt, und dann hast du es nochmal überarbeitet und hast sie doch sehr ins Zentrum gestellt. Vielleicht.
Ja, genau, und da war sie auch keine Antagonistin mehr. Und ich möchte aber halt eine richtige, genau, jemand, der halt einfach scheiße ist. Mhm. Okay.
Ja, eine narzisstische Mutter ist auf jeden Fall schon mal ein guter Weg dahin.
Ja, aber das war interessant, weil Nicole, das halt, darüber haben wir halt auch gesprochen und es ist echt interessant, weil es das ist keine Botschaft, aber das, was mitschwingt, ist definitiv nicht, Mutter ist an allem schuld, beziehungsweise das ist halt eine Persönlichkeitsbeschädigung, sondern natürlich ist es auch da wieder so, dass die Mutter halt aus ihrer Generation erklärbar nochmal ganz andere Erwartungen der Gesellschaft und so weiter verinnerlicht hat und darum auch eine gewisse Art gar nicht anders kann, als sich so zu verhalten. Das ändert ja aber nichts daran und das, finde ich, gelingt einem im persönlichen Leben ja auch, dass man kann ja Leute nachvollziehen und trotzdem Scheiße trotzdem finden. Mögen.
Ja.
Aber es ist interessant, also vielleicht, vielleicht ist es aber auch einfach Teil der Mission, schönere Dinge in die Welt zu bringen. Weil ich meine, natürlich könnte man auch so über AfD-Wählerartige Leute schreiben, dass man kein Verständnis für sie bekommt, was man auch nicht haben kann und nicht haben muss. Und dass sie einfach von vorne bis hinten scheiße und nervig sind. Aber warum muss man das wirklich noch machen? Warum will man das lesen? Das ist natürlich so ein bisschen die andere Frage.
Ja, das auch. Und also Stichwort würdiger Gegner.
Also, ja, das ist genau das Problem. Es haben ja zum Beispiel wirklich, wir sprechen jetzt 3 Tage nach der Europawahl 2024 und es haben ja schon Leute versucht, zum Beispiel über AfD-Politiker oder AfD-artige PolitikerInnen in Gegenwartsromanen zu schreiben und es ist nach meinem Kenntnisstand, nach dem, was ich gelesen habe, nie gelungen, weil es immer zu Karikaturen geworden ist und weil das einfach auf eine Art, zumindest in der Belletristik, keine würdigen Gegner sind.
Weil sie in Wahrheit halt auch keine wirklich interessanten Persönlichkeiten sind. Vielleicht deshalb.
Aber vielleicht ist das, darf man jetzt nochmal ab, vielleicht müsste man mal den Mut haben, über nicht so interessante Persönlichkeiten zu schreiben. Also ich hätte wirklich auch gerne mal so richtig so ein Showdown mit so einem Gegner, wo es einem wirklich schon auch so kalt den Rücken runterläuft mit der Antagonistin, weil man denkt, oh mein Gott, wie schafft unsere Hauptfigur das jetzt da wieder rauszukommen? Ich glaube, es ist schon so, ich habe echt manchmal einen primitiven Geschmack und ich lese sowas halt durchaus auch gerne und ich sehe es auch gerne in Fernsehserien und vielleicht möchte ich es deshalb einfach auch mal probieren.
Ich würde sagen, in deinem Kriminalroman hast du eine ganze Menge so Schurken und Situationen, wo man sich fragt, oh mein Gott, wie kommt
echt?
Wie kommen die, ja klar. Also zum Beispiel hier in Neuenauge, der fiese Zellophan, der Meta Jürgstadt fast umbringt.
Ach ja, aber da gibt's vorher das Kapitel, wie er irgendwie in den Baumarkt fährt und sich da mit dem irgendwie genau die gleichen Probleme hat, die jeder im Baumarkt hat, nämlich die Sachen irgendwie zu finden.
Ach so, und da bist du jetzt, dann hast du ihn schon wieder gern, dann hast du ihn schon wieder lieb. Aber das ist doch super.
Er wird dadurch halt wieder so klein gemacht und dadurch wird er letztendlich auf eine Art auch foreshadowed, dass er es vielleicht irgendwie doch, dass er vielleicht doch nur ein Scheinriese ist.
Ja, naja, aber dafür war es ganz schön knapp.
Also das mit dem Scheinriesen ist auf alle Fälle eine interessante, oh, das ist, ja, vielleicht ist tatsächlich die sogenannte Signora in dem Treibland, die den armen Hauptkommissar Finzi fast um die Ecke bringt, vielleicht ist das.
Die ist eine würdige Gegnerin, die ist eine gute Antagonistin.
Oh, du hast recht, stimmt. Da muss ich mich irgendwie drauf besinnen, weil die ist gleichzeitig, also die ist ja sehr detailliert und auch irgendwie liebevoll beschrieben, aber ohne dass deshalb so ein, ich hoffe, dass damals eher so der Effekt entstanden ist, oh wow, der Autor hat ihr so viel Zuwendung und so viel Aufmerksamkeit geschenkt, wer weiß, ob die nachher nicht wirklich ein paar der Hauptfiguren um die Ecke bringt. Weil sie ja so aufwendig beschrieben wurde und so, so zugewandt. Oh, danke, dass du mich daran erinnert hast. Das war ja ganz schön für mich.
Ja, naja, und aber ich meine, sozusagen wäre die jetzt kein altes Hutzelweib, sondern wäre die halt irgendwie eine 28-jährige. Wäre es aber schon wieder nicht so spannend, weißt du?
Altes Hutzelweib, ich glaube, die ist 55. Erlaube mal.
Ja, so ein altes Hutzelweib.
Erlaube mal bitte.
Du hast sie als ältere Frau beschrieben, wenn ich mich recht erinnere. Das ist jetzt ehrlich gesagt aber auch schon irgendwie 10 Jahre her, dass ich die Bücher gelesen habe, in denen die Signora vorkommt.
Das ist auch das, was ich mitnehme. Damals.
Ja, damals waren es halt auch noch für dich ältere
hatte
Frauen.
Noch drauf. Ach ja, wie schön. Sag mal, ich habe jetzt die ersten Kapitel von deinem nächsten Roman lesen dürfen. Da kamen zumindest noch keine AntagonistInnen vor. Hast du dir schon.
Ob ich mir darüber Gedanken gemacht habe? Ja, und zwar heute auf der Autofahrt von Twistringen nach Celle.
Nein.
Als ich drüber nachgedacht habe über das Thema, über das wir heute sprechen, habe ich überlegt, gibt es eigentlich in meinem neuen Roman richtig gute Antagonisten? Und ich bin mir noch nicht so sicher. Und eventuell ist es auch ein Manko. Eventuell muss ich da nochmal nacharbeiten.
Ich glaube, auf der Strecke von Twistringen nach Celle haben schon viele Leute über ihre Fahnen nachgedacht.
Das kann sehr gut sein, ehrlich gesagt.
Das kann sehr gut sein. Viele Feindschaften entstanden in der norddeutschen Tiefebene.
Hättest du eigentlich gerne Feinde? Also wärst du gerne der Feind von jemandem?
Kannst du mal aufhören darauf? Ich glaube, ich bin ein sehr mächtiger Feind in der Wahrnehmung vieler Leute.
Ja, also
aber jedenfalls wache ich morgens mit dem Gefühl auf, dass Leute sich ängstlich in ihre Ecken kauern, weil sie wissen, ihr Feind ist erwacht. Mm. Nein, glaubst du nicht?
Doch, glaube ich sofort, dass das
siehst
so
du?
Ist. Ja.
Ich finde das total toll. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast ganz, ganz viele Geheimfeinde und möchtest du einfach nicht so offen darüber sprechen wie ich.
Ich hoffe, dass ich für manche Leute ein Feind bin, ja. Aber ich weiß davon nichts. Aber ich hoffe es ein bisschen. Aber in Wahrheit, wenn ich zu viel drüber nachdenke, hoffe ich es auch wieder nicht, weil ich ja eigentlich total harmoniebedürftig bin und eigentlich will ich ja, dass mich alle lieb haben. Aber so, wenn man so ganz ohne Feinde ist, ist vielleicht auch nicht gut.
Ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass unsere Harmoniebedürftigkeit, die ich ja auch teile, dass die eine große Stärke beim Schreiben sein kann, weil sie halt dazu führt, dass auch Figuren, die GegenspielerInnen sind, nicht zu platten, bösen Abziehbildern werden und so weiter, weil man eben irgendwie ihnen doch auch gerecht werden und sie empathisch behandeln will. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir, ich finde es gut, dass das Thema dich heute dazu angeregt hat, dir über AntagonistInnen Gedanken zu machen in deinem aktuellen Projekt und dass unser Gespräch mich an meine dunklen Wurzeln mit der Signora in Treibland zurückgeführt hat. Ich meine es total ernst.
Ja. Ja, doch, tatsächlich. Ich habe auch überlegt, also die eine Zeitebene braucht noch einen richtig guten Antagonisten, aber es gäbe einen sehr naheliegenden Weg, den ich nicht beschreiten will. Und deswegen muss ich mir noch irgendwie eine andere, ich muss mir noch eine etwas klügere Lösung dafür ausdenken. Also insofern danke an dich, denn du hast dir dieses Thema gewünscht. Du hast es ja auch heute hier mit Leben gefüllt und ich habe wieder was gelernt.
Ich auch, absolut. Und ich bin wirklich durch dieses Buch, was Nicole Seifert rausgegeben hat, darauf gekommen. Ich schreibe auch das nochmal in die Shownotes.
Sehr schön. Welchen Hauptfeind wünschst du dir jetzt als Werbepartner für diese Folge?
Ich weiß es nicht.
Progressive.
Pokodomäne.
Pokodomäne, nicht Progressive Auto Insurance zum Beispiel.
Ich weiß auch nicht, ich finde wirklich, also ich fürchte, ich finde gerade diese Art, wie diese Sprecher in diese Werbung artikulieren, ich finde es wirklich ein richtiges deutsches kulturelles Phänomen. Und ich fürchte, dass du recht hast, dass ich halt einfach auch genauso, indem ich mich jetzt so lange mit dieser Wettplattform-Werbung beschäftigt habe. Weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde jetzt einfach eine Wette platzieren, wenn wir hier fertig sind, weil ich kann irgendwie nicht mehr.
Ja, genau. Lass das deinen patriotischen Akt sein.
Ich habe ja tatsächlich auch schon, und jetzt wieder bei dir war es garantiert genauso. Ich habe ja schon... weil ich so genervt war von Handywerbung, die mir in bestimmte Spiele gespielt wurde, das dort beworbene Produkt erworben, weil ich gehofft habe, dass dann wenigstens die Werbung aufhört.
Oh nein, du hast nicht hier das mit dem komischen König, du hast ja das nicht runtergeladen.
Nee, aber Gardenscapes war ja auch mal eine Zeit lang. Ganz ehrlich, wisst ihr was, Leute, dann lade ich jetzt halt einfach dieses verfickte Spiel runter. Und dann geht die Werbung aber weiter. Und ich meine, das ist ein, dann erreicht man wirklich einen Zustand von Demütigung, der ist nicht mehr zu unterbieten in der Konsumgesellschaft.
Ja. Das ist wahr. Das ist wahr. Ich glaube, ich werde jetzt einfach, um davon loszukommen, alle meine Daddelspiele endlich löschen. Hatte ich mir das nicht vorgenommen?
Hatte ich mir das nicht vorgenommen? Oh wow, und ich habe es überhaupt nicht kontrolliert.
Nee, hast du nicht.
Alter, stimmt. Nee,
sind noch ein paar dazugekommen. Ich werde mir jetzt einfach die kulturell wertvolle Spiele-App der New York Times runterladen und einfach nur noch Wordle und Spelling Bee und sowas spielen.
Ja, mach das.
Ja. Und nicht mehr Nuts and Bowls und diesen ganzen Kack.
Ich sehe da keinen Unterschied, aber enjoy.
Für das eine wird man geschämt und für das andere nicht. Und bei dem anderen kriegt man auch keine Werbung eingespielt. Das ist der Unterschied.
Also ehrlich gesagt, wenn Leute ihre Wordle-Connections oder anderen Ergebnisse aus der New York Times-App twittern oder sonst wie verbreiten, dann ist schon, glaube ich, allgemeines Fremdshaming angesagt.
Total, das sowieso, das natürlich. Aber ich meine, das macht doch keiner mehr, oder? Machen das noch Leute?
Ich kenne natürlich keine.
Ich auch nicht, aber ich bin auch nicht mehr auf Twitter.
Gut, ich bin gespannt, ob du deine Erfolge da für dich behalten kannst und enjoy. Ja. Ich hatte mir doch auch irgendwas vorgenommen, ich weiß es nicht mehr. Warum, wie kamen wir überhaupt darauf, dass wir uns so Sachen vorgenommen haben? Sind wir irre?
Ja, keine Ahnung, weil wir halt irgendwas zum Plaudern brauchten in der Folge direkt in der ersten Januar-Folge.
So lange ist es auch schon wieder her.
Ja, ne, das Jahr rinnt uns durch die Finger.
Die Zeit
ist nämlich unser größter Feind, mein Lieber.
Ja.
Die Zeit und wie sie verstreicht.
Ja, wow.
Sorry.
Ja, wie ich heute in einem Roman von George Eliot gelesen habe, von mir schlecht übersetzt, jeder schmiedet sich seine Ketten selbst, aber die Welt liefert das Metall.
Okay, wow, ja. Lass mal aufhören jetzt.
Ich glaube, das trifft auf dich und deine, ich glaube, es trifft wirklich auf dich und die Handyspiele ganz schön gut zu, dieses kleine Epigramm. Yeah. Nächste Woche nehmen wir einen Live-Podcast auf das erzählen wir dann und da reden wir mal wirklich über die Hintergründe des Podcastes, warum wir es gemacht haben, wie es weitergehen soll, was es uns gebracht hat und ob wir das empfehlen können oder nicht. Und das können wir auch jetzt wieder rausschneiden, weil vielleicht wird die Aufnahme gar nichts. Wie dumm von mir, wie außerordentlich dumm von mir. Ich bin wirklich mein eigener größter Antagonist.
Nicht, dass am Ende rauskommt irgendwie, was soll das alles, und dann lassen wir es einfach bleiben, weißt du?
Ich freue mich auf nächste Woche, wie immer, in alter Frische oder mit einer frischen Alten.
Oh, aua. Ja, okay. Till, geh du deine Feinde weiter knechten.
Ich habe dich gewarnt, ja.
Geh deine Feinde knechten. Es war mir eine Freude.
Ja, danke für das Teaching. Bis dann.
Bis dann.